Unser Thema heute Abend habe ich bezeichnet oder genannt Ämter und Dienste im Reich Gottes. Und dabei geht mir es mehr darum, dass wir eine Übersicht haben, eine Übersicht bekommen über die verschiedenen Dienste im Reich Gottes, in der Gemeinde, verschiedene Ämter, welcher Dienst welche Autorität hat, wie solche Dinge zustande kommen. Also es geht bei den einzelnen Ämtern und Diensten und Gnadengaben nicht so sehr um die Tiefe des Einzelnen. Mir ist es wichtig, dass wir als Kinder Gottes einen Überblick haben, was das Neue Testament darüber sagt. Und ich habe viele, viele Gespräche, und das nimmt auch sehr zu, aus verschiedenen Ecken im Land, und es ist leider viel Verwirrung darüber. Es ist unheimlich viel Unordnung im Leib Christi, und es fehlt an manchen Strecken gänzlich der Plan. Und beim Vorbereiten habe ich echt heute neue Freude empfangen über die Ordnungen im Hause Gottes. Weil das ist sehr, sehr einfach. Also das versteht man auch ohne Doktortitel. Oder wie Reinhard Bonke mal gesagt hat, glaube nur auch ohne Abitur. Und das ist sehr weise und das ist absolut durchdacht. Und würden die Gemeinden registrieren in unserem Land, lass uns doch mal in der Bibel nachschauen, wie das eigentlich Jesus gerne möchte, würde sehr viel Chaos weniger sein, sehr viel Leid weniger. Und der Teufel hätte auch viel weniger Raum. Also das hat mich neu begeistert, dass wir das Neue Testament haben und dass das wirklich umfassend und ausreichend ist. Und wenn wir das als unseren Leitfaden nehmen, dann geht es uns in unseren Gemeinden gut. Am Ende ist es sehr, sehr einfach. Aber die Voraussetzung für all das ist natürlich, dass wir von der Position aus starten, dass das Wort Gottes der Bauplan für Gemeinde darstellt. Und das ist bei weitem nicht Standard. Ich hatte alleine heute ein Telefonat von einer Frau aus einer anderen Stadt in unserem Land und die mir Zustände schilderte aus ihrer Gemeinde. Und da habe ich wieder mal gehört und registriert, das ist bei weitem nicht der Standard, dass die Apostelgeschichte und die Briefe der Apostel da irgendwie zu Rate gezogen werden. Man hat eigene Ideen, eigene Gedanken und nach Gutdünken schafft man Strukturen in Gemeinden und es ist viel Enttäuschung und Frustration, dass da vieles nicht funktioniert. Von daher will ich das einfach als Überschrift starten. Also wenn wir das nicht als Grundlage haben, dass die Bibel der Bauplan ist für Gemeinde, wenn das nicht unsere Ausgangsposition ist und wir nicht die Haltung zum geschriebenen Wort einnehmen, dass das die Autorität ist und dass wir nicht in der Position sind zu sagen, ja, das steht auch in meiner Bibel, aber wir haben hier die Kultur und in meiner Gemeindeströmung war das aber schon immer anders. Wir sind nicht in der Position, so zu denken oder so eine Haltung einzunehmen, sondern als wiedergeborene Kinder Gottes sind wir in der Position zu sagen, die Bibel ist das vollkommene Wort. Und wenn wir irgendwie eine Frage haben, müssen wir in dieses Buch schauen und aus diesem Buch die Antwort empfangen. Deshalb will ich das nochmal diese bekannte Stelle an den Anfang setzen, 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also wenn wir dort schon abbiegen würden und unsere Anfragen anmelden, ja, ist denn das alles so richtig und da gibt es auch Widersprüche und man kann das doch auch so und so sehen, dann werden wir nicht die Schönheit, die Klarheit, die Gerechtigkeit und die Vollkommenheit in den Ordnungen Gottes sehen. Also das ist die Ausgangsposition, unsere Haltung zum geschriebenen Wort. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist dafür sorgen wird, dass in der kommenden Zeit in den Gemeinden da eine ganz starke neue Betonung kommt auf das geschriebene Wort. Das tut Not. Also Ämter und Dienst im Reich Gottes. Da wollen wir uns ganz zentrale Schriftstellen anschauen. 1. Korinther 12, 28. Also wir sind hier im Korintherbrief in dieser Passage, wo es darum geht, dass die Gemeinde ist wie ein Leib, die viele Glieder hat. Und dann kommt Vers 28, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Dann gehen wir zu Epheser 4. Die Schriftstelle brauchen wir ergänzend zu dieser. Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das ist die Schriftstelle, wo man so allgemein von dem fünffältigen Dienst spricht. Und um da ein bisschen Klarheit zu bekommen, aus diesen Schriftstellen heraus können wir sehen, dass die Bibel unterscheidet in Ämter und Dienstgaben, oder auch anderes Wort für Dienstgaben sind Gnadengaben. Also unter die Kategorie Ämter oder fünffältiger Dienst haben wir hier gesehen, sind Apostel genannt, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Hirten. Und dann haben wir auch aus dieser Stelle aus 1. Korinther und noch aus einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief haben wir eine Reihe von Dienstgaben oder Gnadengaben erwähnt. Also wir hatten in dieser Schriftstelle gesehen, Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen. Also die Gabe der Hilfeleistung ist eine Gnadengabe vom Heiligen Geist. Dann hatten wir gesehen, die Gabe von Leitungen, Arten von Sprachen. Und dann würde ich noch aus dem anderen Kontext, 1. Korinther 12 bis 14, hiermit auflisten, Gabe der Prophetie. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Amt des Propheten. Das Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, Weissagung, Unterscheidung der Geister und Auslegung der Sprachen. Das sind also 12 Dienstgaben oder Gnadengaben. Und wir haben die 5 Ämter, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Hirten. Wobei bei diesem fünffältigen Dienst kann man sagen, dass die Dienstgabe personifiziert ist. Deshalb ist von Gott berufener Apostel oder Prophet oder Lehrer sein eine ganzheitliche Sache. Da wird die Dienstgabe zur Person. Also erst die Unterscheidung in diesen zwei Kategorien, Dienstgaben für die Gemeinde und Ämter oder fünffältiger Dienst. Und bei den Ämtern gibt es wieder eine Unterscheidung in zwei Kategorien, und zwar in den ortsgebundenen Diensten und die nicht ortsgebundenen Dienste oder mobile Dienste. Derek Prinz nennt es mobile Dienste oder weltweite Dienste. Und das ist wichtig, dass wir das unterscheiden, weil zum Beispiel der Dienst des Hirten ist ein ortsgebundener Dienst. Und mobile oder nicht ortsgebundene Dienste sind Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Das hat etwas mit ihrer Autorität zu tun. Das ist also eins der großen Irrtümer im Leib Christi. Viele Gemeinden agieren so, dass sie eine Pfarrstelle ausschreiben oder eine Pastorenstelle. Und dann kann sich ein Pastor bewerben und macht dort eine Probepredigt. Und wenn die den Leuten behagt, dann wird er eventuell eingestellt. Wenn wir, und da war ich in die Begrifflichkeiten, die Verwirrung versuche ich noch Klarheit zu bringen. Also wenn wir sagen, ein Pastor oder meinetwegen ein Ältester hat nur in der Ortsgemeinde Autorität, in der er berufen ist, Ältester zu sein. Ich als Ältester hier habe keine Autorität eines Ältesten in Plauen oder in Reichenbach oder in Dresden, sondern es ist eine örtlich begrenzte Autorität, weil es ein ortsgebundener Dienst ist. Es ist bezogen auf eine Ortsgemeinde. Und der Dienst des Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer, diese Dienste haben ihre Autorität über eine spezielle Ortsgemeinde hinaus. Dass wir das erstmal voneinander unterscheiden, sehen wir dann alles noch im weiteren Verlauf klarer. Wir schauen uns eine Schriftstelle an im Epheser 2,20, wo wir vom fünffältigen Dienst zwei Dienste erwähnt werden und uns die Hauptaufgabe auch genannt wird. Epheser 2,20. Hier steht, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und dann schauen wir nochmal zu 1. Korinther 2, Vers 10. Also wir haben gerade gehört, dass Apostel und Propheten für die Grundlage oder für das Fundament verantwortlich zeichnen in der Gemeinde. Ich sehe gerade, ich habe hier eine falsche Stellenangabe. Das ist auf jeden Fall im 1. Korintherbrief, aber ich glaube, das Kapitel ist falsch. Also ich lese mal die Schriftstelle vor, die ich meine. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
3.
Okay, weil das habe ich, Kapitel 2 ist falsch in meinem Konzept. Genau, 1. Korinther 3 ist das, 9 und 10. Also, Apostel und Propheten gründen das Fundament einer Gemeinde. Und in dieser 1. Korintherstelle sehen wir, dass Paulus sagt, nicht der Mensch, Apostel oder der Prophet kann einen Grund hervorbringen, sondern die Aufgabe eines Apostels, eines Propheten ist es, die Gemeinde auf den Grund zu gründen, nämlich Jesus. Was in der Praxis im Klartext heißt, der apostolische Dienst und der Dienst des Propheten haben die Hauptaufgabe, dass die Gemeinde auf das gegründet ist, was Jesus will, was Jesus sagt und was Jesus möchte. Das ist die Aufgabe von Apostel und Propheten. Das allgemeine Bild heute oder die Idee ist, ein Prophet ist jemand, der Dinge in der Zukunft vorhersagen kann, der Leuten Dinge sagen kann, die er nicht wissen kann, aber die trotzdem zutreffen. Das ist nur ein ganz, ganz winzig kleines Segment von dem eigentlichen Dienst eines Propheten. Und für meine Begriffe ist es auch relativ nebensächlich. Im Kern ist ein Prophet jemand, der in der Lage ist, Menschen auf Wahrheit zu gründen. Es ist also im Kern apostolischer Dienst, dass eine Gemeinde in ihren Fundamenten verankert hat, dass nur jemand dazugehört, der von neuem geboren ist, zum Beispiel. Und dass nur jemand dazugehört, der im Wasser getauft ist. Und dass nur jemand dazugehört, der am Heiligen Geist getauft ist. Das sind nur Beispiele. Das ist alles Gemeindefundament. Und das ist die Aufgabe von Apostel und Propheten. Wenn dieser Grund nicht gelegt ist, dann wird alles andere, was später gebaut wird, irgendwann umfallen und nicht funktionieren. Also das Wesen, der Kern, was ein Prophet zu tun hat, ist, Gemeinden auf Wahrheit zu gründen. Und wenn wir das Wesen anschauen, selbst der Propheten im Alten Testament, waren sie immer eine Stimme Gottes, Wahrheit in Verwirrung, in Lüge, in verkehrte Dinge hineinzubringen. Viele Propheten hatten die Aufgabe, zu Umkehr und Buße zu rufen, wenn das Volk im Götzendienst war, wenn das Volk ungehorsam war, sich von Gott entfernt hat. Hauptaufgabe eines Propheten, Menschen zurückzubringen zum Herrn. Was wir heute haben, oft Leute, die sich Propheten nennen, sagen, Leuten Dinge voraus, die sie gerne hören. Das ist bestenfalls prophetischer Dienst in homöopathischer Dosis. Echter prophetischer Dienst wird mutig sein und mitten in Lüge und Verwirrung Wahrheit hineinsprechen und hat die Autorität, dass Menschen auch auf Wahrheit gegründet werden. Deshalb ist das für meine Begriffe eines der wichtigsten Gebete unserer Zeit, dass Gott apostolischen und prophetischen Dienst wiederherstellt. Das brauchen wir in unserem Land ganz, ganz dringend. Wir brauchen Apostel und Propheten. Diesen, ich denke, immer noch kleinen Einblick, den wir haben in unserem Land, was in Gemeinden im Moment geschieht an Verwirrung und wie Werte des Wortes den Bach runtergehen und wie man nach Gutdünken Entscheidungen trifft, die Gott ein Gräuel sind, braucht es Apostel und Propheten. Eines der wichtigsten Gebete unserer Zeit, wenn wir das Reich Gottes im Blick haben, wenn wir im Blick haben, dass Jesus wiederkommen will zu einer herrlichen Gemeinde. Das ist ein großer Mangel. Also Paulus bezeugt es hier im Korinther, es kann gar niemand irgendeinen Grund erfinden, außer den, der schon gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Zu diesem Grundlegen gehört, die Leute dieser Gemeinde erkennen Jesus als ihr Haupt an und alle sind ausgerichtet auf ihn und alle wissen, es geht nur um ihn und wir tun hier die Dinge, die ihm gefallen und wir hassen die Dinge, die er nicht mag. Das hat alles damit zu tun, auf der Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut zu sein. Und wenn wir die Briefe studieren, dann ist das richtig praktische, anfassbare Apostelarbeit, wie Paulus Dinge anweist, wie Paulus Hartlein Dinge erklärt, weil er will, dass die Menschen auf der Wahrheit gegründet sind, auf Jesus. Und Paulus sagt das so, 2. Korinther 11, 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Also, ein echter Apostel hat im tiefsten Herzen das Bedürfnis, Menschen an Jesus zu binden und Menschen auf Jesus zu gründen. Und Propheten sind eine Stimme der Wahrheit. Durch Propheten offenbart Gott seinen Willen. Ich glaube, dass dieser Mangel an diesen beiden Dienstgaben, an diesen beiden Ämtern, ist eine Ursache für das Chaos in unserem Land, für das Durcheinander und dass der Teufel so viel Raum hat innerhalb des Leibes Christi. Wo ein Apostel wirkt und wo ein Apostel Menschen auf den Grund Jesus gründet, das wird nicht entschieden, indem man geografische Gebiete aufteilt oder indem eine Gemeindevereinigung beschließt, das ist jetzt unser Apostel und der ist jetzt hier für den Kreis so und so zuständig. Das ist nirgendwo im Neuen Testament. Sondern es war so, dass der Heilige Geist Paulus und Petrus und die anderen Apostel leitete, wo sie hingehen sollten. Und die Verbindung entstand nicht durch Organisation oder weil jetzt wieder ein neuer Oberguru gewählt wird für die Region, sondern die Verbindung entstand durch Beziehungen. Allein durch Beziehungen der Herzen war klar, wo Paulus dient. Und Paulus, können wir in der Apostelgeschichte alles studieren, wird vom Geist Gottes geleitet, wo er hingehen soll. Das seht ihr auch in den Briefen, dass Paulus schreibt, ich habe schon lange vor, zu euch zu kommen, bin immer abgehalten worden, ich hoffe, ich kann bald kommen. Also das ist unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und die Verbindung zwischen Apostel und Gemeinde ist die Beziehung, das ist nicht die Organisation. Das ist also heute allgemeiner Standard, Pfingstgemeinden, Baptistengemeinden, da gibt es für die Region den, der da über den Pastoren steht und dann gibt es noch den Präses oben drüber und dann ist per Organisation geklärt, wie die Machthierarchie ist. Das ist alles nicht Bibel. Das hat was mit Beziehungen zu tun. Und zum Beispiel, werden wir uns später noch anschauen, wenn wir sehen, was sind die Bedingungen für Älteste, wer setzt Älteste ein, dann sehen wir, dass ein Apostel das überhaupt nur tun kann, wenn er in Beziehung steht zu den Menschen. Weil er sonst gar nicht wissen kann, ob zum Beispiel die Leute, die er als Älteste einsetzt, überhaupt dafür qualifiziert sind. Weil die Sachen, die im 1. Timotheus genannt sind, die ein Ältester als Qualifikation haben muss, kann der Apostel nur prüfen, wenn er diese Person kennt. Und das funktioniert nicht, wenn man alle 3 Jahre mal vorbeikommt als Gastprediger. Sondern da braucht es eine Beziehung. Also im Neuen Testament ist vieles ganz, ganz anders, als wir das landläufig kennen. Und vielleicht haben wir da auch noch Jahre Wegstrecke zurückzulegen. Aber wir müssen erstmal uns anschauen, was ist der Standard im Wort, um dann zu wissen, wo wir hinwollen und wo wir hinwachsen wollen. Ich habe mir die Frage gestellt, wozu gibt Jesus die Dienste und oder diese Ämter und die Gnadengaben? Zu welchem Zweck? Es ist so wunderbar erklärt in dieser Epheserstelle, Kapitel 4. Also ich lese nochmal von vorher. Die einen hat er als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und dann kommt wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Dann haben wir noch zwei weitere Schriftstellen, die uns Aufschluss geben. Zu welchem Zweck gibt es diese Ämter und gibt es die Gnadengaben oder Dienstgaben? 1. Korinther 12, 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und dann noch 1. Korinther 14, 31. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und das wollen wir uns nochmal näher anschauen. Was uns diese drei Passagen aus der Schrift sagen. Also gehen wir zurück zu dieser ersten Schriftstelle. Die Heiligen oder die Gläubigen sollen und müssen ausgerüstet werden für den Dienst. Also das Amt des Apostels oder Propheten oder Hirten oder Lehrer oder Evangelist, das sind keine Titel, die im Reich Gottes vergeben werden für Leute, die sich besonders verdient gemacht haben. Wie das vielleicht früher zu Kommunistenzeiten war, dass dann immer mal irgendwelche Funktionäre noch eine Leisterorden mehr angeheftet bekommen. Apostel ist nicht ein Titel, der irgendwann einem Pastor oder Gemeindeleiter verliehen wird, weil der eine gute Arbeit gemacht hat. Es geht da auch nicht darum, dass das ein besonderer Platz der Ehre wäre. Ein Apostel oder ein Prophet oder ein Lehrer oder Evangelist ist auch nicht jetzt plötzlich höher gestellt als die anderen Gläubigen. Das sind alles große Irrtümer. Sondern in diesem Vers haben wir, worum es geht. Die Heiligen müssen ausgerüstet werden. Darum geht es. Also es geht einem echten Apostel, einem echten Propheten nie um sich selber, sondern immer darum, dass die Leute, denen er dient, dass die ausgerüstet sind, an dem Ort, wo sie leben, das Reich Gottes auszubreiten. Darum geht's. Die Heiligen müssen ausgerüstet werden. Also es geht bei den Ämtern und Dienstgaben nie um mich selbst oder um denjenigen, der dieses Amt oder den Dienst hat. Das ist auch eine ganz wichtige Frage von Motivation. Die Heiligen müssen ausgerüstet werden. Ich habe hier nur den Stichpunkt gemacht, gute Werke. Gute Werke werden oft im Neuen Testament erwähnt und zeichnen einen neutestamentlichen Christ aus. Und lass uns das nicht verwechseln, dass wir nicht Werke vollbringen, um unsere Erlösung irgendwie zu erkaufen. Aber wenn wir erlöst sind, aus Dankbarkeit Gott gegenüber, und weil er jetzt in uns wohnt, tun wir gute Werke. Jakobusbrief sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Und es ist tatsächlich so. Ich habe nur mal zwei Schriftstellen rausgenommen. Titus 3, 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Oder Titus 3, 14. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Also gute Werke zu tun ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Nachfolge. Es ist einfach eine Auswirkung dessen, dass wir erlöst sind, dass wir jetzt ins Reich Gottes gehören, dass wir in gewisser Weise über die Ressourcen des Reiches Gottes verfügen und dass unser ganzes Leben hier andere Menschen segnet. Gute Werke sind enorm wichtig. Und dazu sollen wir ausgerüstet sein. Dafür gibt es Apostel und Propheten und Hirten und Lehrer. Und dafür gibt es die ganzen Dienstgaben, die wir aufgezählt haben. Damit die Heiligen ausgerüstet sind, damit die Heiligen geheilt sind, wiederhergestellt sind, ein Zeugnis sein können und das Reich Gottes ausbreiten können, auf ganz unterschiedliche, vielfältige Weise. Dann steht für die Erbauung des Leibes Christi. Oder man kann auch sagen, für den Gemeindebau. Dann sagt diese Schriftstelle, geht es um die Einheit des Glaubens. All diese Dienste und Dienstgaben sind gegeben, dass Einheit unter den Gläubigen entsteht, die einfach kommt durch eine starke Beziehung der Herzen, durch aufrichtige Beziehung untereinander. Dafür gibt es diese Dienste, dafür arbeiten diese Dienste und diese Dienstgaben sind dafür gegeben. Dann ist uns aufgezählt, Vers 13, die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist ein weiterer Zweck, ein weiteres Ziel, dass die Gläubigen zunehmen darin, den Herrn zu erkennen. Oder einfacher ausgedrückt, dass wir alle in unserer Beziehung zu Jesus wachsen, tiefer kommen, dass wir in einem Jahr Jesus besser kennen als heute. Dafür sind diese Dienstgaben da. Da geht es nicht darum, einen Titel auf die Visitenkarte drucken zu können. Oder weil vielleicht gerade Apostel irgendwie aus der Schrift heraus so erscheint, das ist irgendwie die Position ganz oben und das ist anstrebenswert. Und wenn man die Position erreicht hat, dann hat man es irgendwie geschafft. Das Ganze hat das Ziel, die Gläubigen auszurüsten, dass Einheit unter den Gläubigen wächst und dass der Gläubigen immer mehr den Herrn erkennen. Unterstützung in nur jeder denklichen Art und Weise, dass die Gläubigen immer tiefer zu Jesus hinwachsen und ihn mehr erkennen. Dann ist ja die Rede zur vollen Mannesreife oder zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Gläubigen sollen reif werden, wir sollen erwachsen werden im Glauben, in Autorität kommen. Wir sollen in unserem Lebensbereich, in unserem Verantwortungsbereich die Ordnungen Gottes aufrichten können und dadurch im Segen leben, in der Versorgung Gottes und damit ein Zeugnis sein zu können, dass Gott mit uns ist. All das zu diesem Zweck, zu diesem Ziel sind die Dienste und Ämter gegeben. Jeder soll in die Fülle Christi kommen. Und dann steht weiter, nicht mehr unmündig, nicht mehr, dass die Gläubigen nicht mal hin und her geworfen sind. Dass nicht mal bei jedem Wind der Lehre man wieder in eine andere Richtung getrieben wird. Das ist ein Grund, warum das unsinnigste Buch im christlichen Buchmarkt veröffentlicht werden kann und das viele Leute lesen. Weil es fehlt apostolischer Dienst, weil es fehlt die Ausrüstung. Das ist die Linie im Wort, so ist Jesus. Es fehlt die Ausrüstung der Gläubigen, dass die Gläubigen selber den Herrn kennen. Und wenn wir mehr den Herrn kennen, allgemein gesprochen, ich meine, es ist nicht nur uns hier im Raum, und da kommt ein ganz seltsames christliches Buch auf den Markt und wir würden an der dritten Zeile spüren, das ist nicht der Jesus, den ich kenne, tschüss. Und das geschieht nicht, weil die Gläubigen nicht ausgerüstet sind, weil es so eine Not ist. Weil jetzt schon grundsätzlich Fragen darüber aufkommen, nicht im Bereich nur lutherische oder katholische Kirche, auch in anderen Bereichen. Ja, unser Pastor hat sich jetzt als schwul geoutet. Ist denn das nun jetzt wirklich falsch? Wo genau ist die Schriftstelle? Und ja. Die Ausrüstung der Gläubigen ist so wichtig, dass jeder Einzelne in der Gemeinde selber zum Herrn hinwächst und Jesus selber kennt und damit auch unterscheiden kann und damit nicht mehr hin und her geworfen ist. Und wenn da irgendjemand finstere, antichristliche Dinge schreibt über Gemeinde oder über Geistesgaben oder über irgendein Thema in der Bibel, wird der Gläubige, der Jesus selber kennt, sofort sagen, oh, danke, Wiedersehen. in der Lage, Irrtümer zu erkennen und die Listen des Feindes zu durchschauen. Das ist der Wille Gottes, dass die Gläubigen das können. Hier ist die Rede davon, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Das ist eine Beschreibung, die exakt in unsere Zeit passt. Exakt. Listig ersonnener Irrtum. Und weil die Ausrüstung fehlt, weil das so eine Mangelware ist, apostolischer Dienst, Dienst des Propheten, deshalb wird Irrtum nicht als Irrtum erkannt. Dann hatten wir die Schriftstelle zum Nutzen aller aus 1. Korinther 12, 7. Also auch das Ausüben oder das Praktizieren einer Gnadengabe, welche immer doch auch sein mag, ist zum Nutzen aller. Ich mache da noch eine Einschränkung oder eine Erklärung zum Thema Sprachengebet, dass wir da auch ein bisschen mehr Klarheit haben. Aber erstmal allgemein Gaben von Heilung, von Hilfeleistungen, was es auch immer sei, ist zum Nutzen aller, damit andere gesegnet werden. Es geht nie darum, dass ich durch eine Gabe aufgewertet bin oder ich wichtiger werde oder ich irgendwie mehr Ansehen erlange. Dann hatten wir gesehen, 1. Korinther 14, 31, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen. Also Paulus hat es erstmal vorausgesetzt bei den Korinthern. Damit alle lernen und alle getröstet werden. Das ist ein weiteres Ziel, damit die Gläubigen lernen. Das ist im Kern die Haltung des Jüngerseins. Ein Jünger ist ein Lernender. Und dann haben wir in der Schriftstelle gesehen, damit alle getröstet werden. Und alle sollen auf das Vollmaß hinwachsen, was Christus für jeden Einzelnen persönlich geplant hat. Der Wille Gottes ist, dass jedes Kind Gottes, jeder von uns hier, dass wir alle voll und ganz in dem leben, was der Herr für uns persönlich hat. Und dafür gibt es den fünffältigen Dienst. Also es geht bei fünffältigen Dienst um die Gläubigen, um die Heiligen. Es geht nicht um die Personen, die diesen Dienst tun, sondern es, die Zielgruppe sind die Gläubigen. Und dann hatte ich hier noch ein paar Aufzählungen geschrieben, wofür sind die Dienste und Gnadengaben nicht gegeben. Also ich hatte es glaube ich schon erwähnt, es stellt keine besondere Auszeichnung für eine einzelne Person dar. Es ist nicht so, dass jemand eine Gabe der Heilung oder die Gabe des Glaubens empfängt, weil er sich besonders verdient gemacht hat im Reich Gottes. Ein Apostel zu sein oder ein Hirte zu sein, ist nicht ein besonderer Platz der Ehre. Die Autorität eines Apostels oder eines Hirten oder eines Evangelisten kommt nicht aus dem Titel, sondern die Autorität kommt aus seiner Hingabe zum Herrn und kommt daraus, inwieweit die Person verstanden hat, dass er nur dafür da ist, die Gläubigen auszurüsten. Also das ist die Zielgruppe, um die es geht. Und leider habe ich mehrere Leiter und Pastoren kennengelernt, deren Ziel ist es, dass sie selbst groß werden und ausgerüstet sind. Aber im Wort Gottes ist es genau umgekehrt. Es ist also kein Zeichen einer Bevorzugung einer bestimmten Person von Gott. Und diese Person ist nicht höher gestellt oder steht jetzt nicht über den normalen Gläubigen oder über dem Fußvolk. Also die Dienstgaben oder Gnadengaben sind nicht für den Begabten, sondern für die, denen er dient. Das erklärt auch, weiß nicht, wer von euch diese Bücher kennt, Gottes Generäle, wo ja verschiedene Glaubenshelden beschrieben sind, wo Gott fantastische Dinge getan hat. Und leider die Mehrzahl der Männer und Frauen Gottes, die da beschrieben werden, nahmen kein gutes Ende. Und manche waren noch während ihres Dienstes, gerade in der Zeit, wo solche ganz starken Heilungen geschehen sind in der USA, 20er, 30er Jahre, letztes Jahrhundert, habe gelesen von in dem Buch von Männern Gottes, die hatten eine Salbung, eine Gabe der Heilung, dass bereits schon Heilungen geschahen in diesen Zelten, bevor die überhaupt in das Zelt gekommen sind. Und da ist von einem berichtet, der alkoholabhängig wurde während der Jahre seines Dienstes. Und das so schlimm war mit ihm, dass er selbst, während er predigte, betrunken war. Und am Ende war es so schlimm, dass seine Mitarbeiter ihm von hinten durch den Vorhang festhalten mussten, es war da umgefallen. Und immer noch sind Leute geheilt worden durch diese Person. Und dann stellt sich immer die Frage, ja, wie kann denn das sein? Ganz einfach, weil die Gabe der Heilung war nicht für diesen Mann, der zum Alkoholiker wurde, sondern für die, die heil wurden. Das ist der Grund. Und lasst uns nie verwechseln, die Gabe oder die Gnadengabe oder die Salbung und der Charakter. Weil diese Bücher Gottes generell, es gibt wohl inzwischen zwei, glaube ich, lehren uns, dass Menschen einen fantastischen Anfang nehmen und Gott mit gewaltigen Zeichen und Wundern Dienste bestätigt. Aber wenn der Charakter nicht geformt ist, dann wird ein ungeformter Charakter jegliche Salbung irgendwann zerstören. Und die meisten Männer und Frauen Gottes, von denen da berichtet wird, endeten ganz, ganz finster. Viel im Alkohol, eigene Ehe kaputt und so weiter. Deshalb ist das für jemand, der in solche Dinge hineinwächst, oder auch wenn wir uns danach ausstrecken und das auch als Ziel verfolgen, ist Vorbereitung auf Dienste in irgendwelcher Art unmittelbar damit verbunden, dass unser Charakter geformt wird. Also Gott zieht seine Salbung nicht sofort zurück, selbst wenn die Person in Fehlern und verkehrten Dingen lebt. Und das ist eines der krassesten Beispiele, was ich da gelesen habe, dass dieser Mann am Ende derart betrunken war, dass sie ihn durch den Vorhang festhalten mussten. Und immer noch sind da Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden. Und daran können wir sehen, die Dienstgaben und die Gnadengaben sind gegeben für die Gläubigen. Aber vielleicht schauen wir uns nochmal dieses Detail an im 1. Korinther. Wir hatten ja vorhin diese Aufzählung gemacht mit den Arten von Sprachen. Ich hatte gesagt, dass die Gnadengaben immer zum Nutzen aller sind. Die Schriftstelle wollen wir uns nochmal anschauen. 1. Korinther 12, 28. Da ist es am Ende erwähnt. Also da kommt diese Aufzählung Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Und dann kommt diese Fragen, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Das steht zwar nicht hier, aber die Antwort ist nein. Es sind nicht alle Apostel, es sind nicht alle, haben alle die Gabe der Heilung, es sind auch nicht alle Lehrer und es reden auch nicht alle in Sprachen. Was aber hier damit gemeint ist, in dieser Aufzählung, die Arten von Sprachen, ist die Dienstgabe an die Gemeinde. Das sieht in der Praxis so aus, dass in der Gemeindeversammlung jemand aufsteht und als Dienstgabe an die Gemeinde laut in Sprachen redet. Und da hören alle anderen zu. Und wenn die Person aufhört und damit fertig ist, dann braucht es die Gabe der Auslegung und das wird ausgelegt. Das ist eine Dienstgabe an die Gemeinde. Das ist nicht zu verwechseln mit der Gabe in Sprachen zu beten, wo Paulus im nächsten Kapitel sagt, ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Hier ist immer große Verwirrung im Spiel und viele Leute, die den Geistesgaben gegenüber skeptisch sind und die der Meinung sind, das Sprachengebet ist sowieso Unfug, weil wir es nicht verstehen, die kommen immer mit dieser Fragerei, ja, aber hier steht doch, es beten nicht alle in Sprachen. Nein, als Dienstgabe an die Gemeinde, diese Arten von Sprachen haben wir nicht alle, definitiv nicht. Das ist eine Art, wie Gott prophetisch in der Gemeinde spricht, nämlich durch diese Dienstgabe in Sprachen zu sprechen und die auszulegen. Und diese Dienstgabe ist zum Nutzen aller. Im nächsten Kapitel, Kapitel 14 dann, übernächsten, da können wir dann sehen, Dass Paulus sagt, Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das Reden in Sprachen, damit wir uns selber erbauen können im Geist, das ist eine Geistesgabe, wo ich überzeugt bin, dass der Heilige Geist jedem Gläubigen gibt und geben möchte. Aber wie wir wissen, im Reich Gottes ist alles freiwillig, und wenn jemand sagt, das will ich nicht, dann wird er die auch nicht bekommen. Aber das ist der eigentliche Plan von Gott. Und dann steht Vers 5, 1. Korinther 14, 5, da sagt Paulus, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Weissagen kommt dann ja auch später, ist wieder zur Erbauung der Gemeinde. Aber ich kann nur die Gemeinde erbauen, wenn ich selber erbaut bin. Deshalb brauche ich das in Sprachen zu beten, damit ich mich selbst erbauen kann. Und diese beiden Dinge dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Wir reden also von einer Dienstgabe an die Gemeinde, die Arten von Sprachen. Und wir reden von einer Geistesgabe, die wir bekommen, um uns selbst zu erbauen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und diese Frage, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen? Nein, definitiv nicht. Aber das meint, das als Dienstgabe in der Versammlung. Wenn wir für uns selbst in anderen Sprachen beten, tun wir das, um uns selbst zu erbauen. Und das ist etwas, was der Heilige Geist uns gibt. Und wir tun gut daran, dass wir sagen, alles, was der Geist mir geben will, will ich haben. Und dann steht, wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Dieser Vers sagt aber nicht, dass wir deshalb nicht in Sprachen reden sollen, sondern dieser Vers sagt genau das, wenn ich für mich in Sprachen bete, erbaue ich mich selber, und das ist richtig und wichtig. Aber der weissagt, ist größer, oder das ist in dem Moment in der Versammlung besser, weil es die ganze Gemeinde erbaut. Später sagt er dann Paulus am Ende der ganzen Erklärung, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Das sollte uns ein echtes Vorbild sein. Und es ist einfach eine Tatsache, dass alle Apostel, die wir in der Bibel haben, in Sprachen geredet haben. Und das muss uns, denke ich, als Vorbild auch reichen. Und das ist für mich auch der Schlüssel, warum Paulus mehr Offenbarung hatte als die anderen. Und warum die weitesten Teile des Neuen Testaments von ihm sind. Weil ich glaube, dass durch das Beten in Sprachen kommt Offenbarung in unser Leben. Kommt Licht in unser Leben. Also lasst uns das nicht miteinander verwechseln. Wenn wir von Dienst oder Gnadengaben reden, sind die immer zum Nutzen aller. Sie sind immer gegeben, dass andere gesegnet werden. Und das meint diese Arten von Sprachen als Dienstgabe an die Gemeinde. Und dann haben wir noch am Ende des 14. Kapitels, daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Vielleicht das noch abschließend zu den mobilen Diensten oder die Dienste, die nicht ortsgebunden sind, sondern überregional oder über den Ort hinaus dienen, Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Diese Dienste bringen das mit sich, dass man auf Reisen ist und dass man an verschiedenen Orten dient. Aber auch diese Leute, die das tun, und das sehen wir auch so im Neuen Testament, und die Apostel geben uns da ein Beispiel und ein Vorbild, sind trotzdem eingebunden in verbindlichen Beziehungen. Also ein Apostel ist nicht eine Person, der jetzt in der Machthierarchie ganz an der Spitze steht und dem jetzt keiner mal was sagen darf, weil er jetzt der Chef ist und über ihm eben nur noch Gott kommt. Das ist ein menschliches Denken, es kommt nicht aus dem Wort Gottes. Könnt ihr sehen, dass Paulus nach Jahren seines Dienstes nach Jerusalem gegangen ist und hat dort den Ältesten Rechenschaft gegeben über seinen Dienst. Hat den Ältesten dort erklärt, was er lehrt. Hat ihnen Rechenschaft gegeben über sein Evangelium. Wir können das nachlesen, die ganze Geschichte, wo Petrus ins Haus des Cornelius geht, wo er die Vision hat von dem Tuch mit den unreinen Tieren, dass Gott ja erstmal ihn als Jude überzeugen musste, dass er überhaupt dahin geht. Da wäre er sonst nie als Jude in das Haus eines Ungläubigen gegangen. Und wie dann Petrus dafür Rechenschaft gibt in Jerusalem, dass er das getan hat, weil die Jerusalemer Juden wollten genau wissen, wieso gehst du in das Haus eines Ungläubigen? Damit machst du dich doch unrein. Das war ja von ihrer Kultur und jüdischen Prägung her ihre Sicht. Und Petrus hat genau erklärt, ich habe das gesehen, dann das gehört, dann bin ich in das Haus gekommen und dann fiel der Heilige Geist auf sie wie auch auf uns und dann haben wir ihnen das Wasser nicht verwehren können, dass sie sich haben taufen lassen. Ein klassisches Beispiel, ein Apostel ist ja übersetzt ein Gesandter und er kommt zurück und gibt Rechenschaft für das, was er tut. Deshalb bin ich prinzipiell skeptisch gegenüber einem Dienst, der nicht eingebunden ist in verbindlichen Beziehungen und da niemand Rechenschaft gibt. Ganz egal, wer das sein mag und ganz egal, wie toll dieser Dienst vielleicht aussieht. Also ein Apostel ist übersetzt, das Wort heißt übersetzt Gesandter. Das bedeutet erst ausgesandt. Können wir alles in der Apostelgeschichte nachlesen, dass die Leute zusammen waren in Jerusalem und dass sie mit Fasten und Beten, der Herr sprach, sondert mir die zum Dienst aus, Barnabas und Paulus, und dann hat man wieder gefastet und gebetet und dann hat man sie ausgesandt. Also in der Bibel gab es keinen Apostel, der irgendwann in seinem Arbeitszimmer beschlossen hat, ich bin jetzt Apostel und jetzt fange ich an zu reisen und schreibe Gemeinden an, ob sie nicht meinen Dienst wollen und dann mache ich apostolischen Dienst. So etwas gab es im Neuen Testament nicht. Also die Zündung für solche Ämter und dass Menschen in diese Ämter kommen, dass Gott solche Berufungen ausspricht, die kommt immer vom Himmel, es kommt immer vom Heiligen Geist. Und das hat immer etwas mit verbindlichen Beziehungen zu tun und dass da eine Gruppe von Gläubigen ist, die das vom Herrn her übereinstimmend empfangen und dann wird jemand ausgesandt zum Dienst. Und dann ist dieser Dienst autorisiert, dann ist dieser Dienst geschützt vor Irrtümern, denn aufgrund dessen, dass Rechenschaft gegeben wird, können andere wieder drauf gucken und sagen, ja, das war gut oder hier, das war falsch. Das ist enorm wichtig, das ganze Thema Rechenschaft und verbindlich sein, vor allem, wenn man über den eigenen Ort hinaus dient, ist das ganz, ganz wichtig. Und ich freue mich auf die kommenden Jahre, weil ich glaube, dass das Gott wiederherstellen wird und die Not in unserem Land sieht und dass wir da noch wunderbare Dinge auch sehen werden. Also das mal noch abschließend, das ist sicher nicht allumfassend und auch nicht tief, aber dass wir das so gehört haben und einordnen können. Es gibt die Dienste, die haben einen ortsgebundenen Wirkungskreis und haben damit Autorität in der Ortsgemeinde. Und dann gibt es die Reisedienste oder mobilen Dienste und die haben darüber hinaus auch Autorität. Also das lohnt sich zu studieren im Wort, wenn wir auch den Evangelist anschauen. Wir haben ja im Neuen Testament nur einen Evangelist explizit erwähnt, den Philippus. Und wenn man schaut, wie er gedient hat, dann unterscheidet sich das sehr stark von dem landläufigen heutigen Evangelist. Also das ist interessant, mal zu studieren. Worauf ich mich stärker konzentrieren möchte, ist, was für uns, glaube ich, auch erstmal wichtiger ist, was sind die Leitungs- oder Gemeindeleitungsstrukturen in der neutestamentlichen Gemeinde in einer Ortsgemeinde. Aber das Ganze außen herum, denke ich, war mir auch wichtig mit zu erwähnen. Also was ist eine biblische Leitungsstruktur? Was sagt die Bibel darüber? Und was haben die Apostel da angewiesen? Und wie wurde das gelebt? Da lasst uns mal aufschlagen Apostelgeschichte 14. Also hier befinden wir uns mitten in dem Dienst des Paulus. Kurz zuvor wird hier Paulus in Lystra gesteinigt. Und dann Vers 21. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, also in jener Stadt, das bezieht sich auf den Vers davor, da waren sie in Derbe, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und nach Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Hier haben wir wieder den Kern des Aposteldienstes. Die Seelen zu stärken, zu ermahnen, im Glauben zu verharren. Und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Also erst kürzlich hatte ich ein Telefonat, wo wir auch uns, hatte ich mich mit einem anderen Leiter ausgetauscht über jemanden in unserem Land, der sich Prophet nennt und der Prophetien austeilt, in 20 Tagen wird der Herr deinen Dienst verzwanzigfachen an Größe und Autorität. Hier sehe ich, dass die Apostel und die Propheten damals die Gemeinde, die Seelen der Jünger stärkten, sie ermahnten im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Sehe ich einen großen Unterschied in der Ausrichtung. Und dann kommt es, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Also die Apostel haben die Seelen der Jünger gestärkt, haben sie ermahnt, im Glauben zu verharren und haben in jeder Gemeinde Älteste gewählt. Die Ältesten sind die Leiter der Gemeinden gewesen im Neuen Testament. Dann gehen wir noch zu einer Schriftstelle im Titus. Das ist Kapitel 1, Vers 5. Hier schreibt Paulus an Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Also auf Kreta haben die Apostel gewirkt, es sind Menschen gerettet worden zum Herrn, es gab Gruppen von Gläubigen. Und hier schreibt Paulus, bitte tu, was noch mangelt. Also er bezeichnet es als einen Mangel, dass noch keine Älteste eingesetzt worden. Und sagt ihm, bring das bitte in Ordnung und setze in jeder Stadt Älteste ein. Hier können wir sehen, Älteste werden also nicht von der Gemeinde demokratisch gewählt. Älteste ernennen sich nicht selbst, erklären irgendwann mal den anderen in der Gruppe der Gläubigen, also ihr müsst es schon irgendwie verstehen, ich habe da so eine Berufung auf meinem Leben und irgendwie, ich hoffe, dass ihr das auch so sehen könnt, aber irgendwie bin ich jetzt euer Leiter, also ihr dürft mich jetzt Ältester nennen oder Pastor oder wie auch immer. In der Bibel war es so, dass die Apostel die Ältesten eingesetzt haben. Oder noch besser ausgedrückt, dass der Heilige Geist durch den Apostel die Ältesten einsetzt. Das ist ein ganz, ganz großes Übel, was wir heute in verschiedenen Gemeindedenominationen haben, dass die Leitungen und die Leute, die in Leitungen kommen, über eine demokratische Wahl der Mitglieder gewählt werden. Das kommt nicht aus dem Wort Gottes und deshalb haben wir auch nicht die Ergebnisse, die im Wort Gottes stehen. Ganz einfach, guter Merksatz von Derek Prinz, biblische Resultate erreichen wir nur mit biblischen Methoden. Dann schauen wir uns noch eine andere Passage an, dass wir sehen, eine Gemeindeleitung ist ein Team von Ältesten. Apostelgeschichte 11. Da muss ich noch ein kurzes was vorausschicken. Also die Begebenheit, wo wir hier stehen, Kapitel 11, da war ein Prophet namens Agabus und er prophezeite eine Hungersnot, die unter Claudius tatsächlich eintrat. Und die Gemeinde in Antiochia sendet eine Gabe oder ein Opfer an die Gemeinde in Jerusalem. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich bin nicht wirklich ganz sicher, ob das stimmt, ich habe auch nicht die Ressourcen, das nachzuprüfen, dass die Gemeinde in Antiochia wohl auch 80 bis 100.000 Mitglieder hatte. Also ich denke, wir reden hier von einem erheblichen Wert. Und dann steht Apostelgeschichte 11, Vers 30, das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Also sie sandten mit diesen beiden Aposteln ihre Gabe an die Gemeinde in Jerusalem, an die Ältesten. Dann schauen wir zu Apostelgeschichte Kapitel 15. Das ist noch wesentlich schwerwiegender. Ich denke, die Bibelfesten von euch wissen, dass es um die Frage von Errettung geht in diesem Kapitel. Dass also in den Gemeinden die Frage aufkam. Wir fangen mal an, Apostelgeschichte 15, Vers 1. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Dann steht, als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Also ich möchte, dass wir uns das mal kurz verinnerlichen. Hier geht es um die zentrale Frage der Errettung. Wenn diese Frage falsch entschieden worden wäre, wären wir heute nicht hier. Hier war eine ganz zentrale Weichenstellung in der Geschichte der Menschheit. Weil nämlich die Apostel haben gepredigt von Jesus und die Errettung durch Jesus gepredigt. Und dann kommen Leute und sagen, ihr könnt nur errettet werden, wenn ihr beschnitten werdet nach der Weise des Mose. Das wäre ein Zurückgehen in den alten Bund. Das wäre ein komplettes Ausradieren des Opfers von Jesus. Also das ist wirklich das Riesending, um was es hier ging. Also wenn hier steht, ein nicht geringer Wortwechsel, das kann ich mir leibhaftig vorstellen. Weil Paulus und Barnabas klar war, was hier auf dem Spiel steht. Worauf ich hinaus will, ist, es geht also hier um eine ganz wichtige, zentrale Frage überhaupt in der Heilsgeschichte, im Heilsplan Gottes. Und dann kommt man überein, dass Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt werden zu den Aposteln und Ältesten. Hier können wir also wieder sehen, dass da Älteste waren, die die Gemeinde in Jerusalem leiteten, und Apostel, die von dort aus auch gewirkt haben. Dann sehen wir in dem Kapitel, dass sie also dahin gegangen sind. Vers 4, als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Also auch wieder nebenbei, sie geben hier wieder Rechenschaft für ihren Dienst. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Also ich hoffe, uns ist bisher aufgefallen, dass noch nicht ein einziges Mal der Pastor erwähnt wurde. Noch nicht ein einziges Mal. Dann haben sie sich die Angelegenheit besehen und dann sehen wir weiter unten. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Dieser Petrus, der so fest und verbunden und verankert war, auch mit der jüdischen Tradition. Und dann war er unten und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Ganz stark. Dann kommt weiter hinten Vers 28, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Das ist eine wunderbare Formulierung. Ich bin Gott dankbar, dass er das so hier verankert hat im Wort, weil so fallen Entscheidungen in neutestamentlichen Gemeinden. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen oder gut geschienen. Nicht wie die zwei Telefonate, die ich alleine diese Woche hatte. Da ist ein Lader, der hat eine Idee und die machen wir halt irgendwie so. Da kommt gar nicht die Frage auf, was gefällt hier dem Heiligen Geist? Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Das ist die Reihenfolge. Erste Frage, gefällt es dem Heiligen Geist? Ja, dann gefällt es auch uns. So fallen Entscheidungen. So entscheidet eine Leitung nach der Bibel. Keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Bluten, von Erstickten, von Unzucht, wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun, lebt wohl. Eine bahnbrechende Entscheidung. Nachdem sie nun entlassen worden waren, kommen sie nach Antiochia hinab und versammelten die Menge und übergaben den Brief. Also Judas und Silas gehen zurück mit diesem Brief nach Antiochia. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost, und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Also in dem gesamten Vorgang wird immer wieder explizit erwähnt, dass die Apostel und die Ältesten und die Propheten das entschieden haben und durchgesetzt haben in der Gemeinde. Hätte es zu dieser Zeit den Pastor gegeben, den wir heute allgemein weltweit kennen, als den Gemeindeleiter, dann wäre der hier mit absoluter Sicherheit erwähnt. Dann wollen wir uns noch weitere Schriftstellen anschauen. Da steht dann Kapitel 16, Vers 4. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt wurden. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Hier ist einfach deutlich erkennbar, wie Gott in der Gemeinde gewohnt hat, wie Gott mit ihnen war. Sie haben entschieden danach, was dem Heiligen Geist gefiel, und haben gesagt, wenn es dem Heiligen Geist gefällt, gefällt es uns auch. Und dann wurden diese Beschlüsse verkündigt. Und da ist auch keiner aufgestanden, Moment mal, aber ich bleib dabei, wir müssen die Leute beschneiden nach der Weise des Mose. Nee, also in meiner Bibel, also ich sehe das aber trotzdem so. So was gab es zu dieser Zeit nicht. Und weil es das nicht gab, war das Ergebnis, dass die Gemeinde täglich an Zahl zunahm. Da ist große Autorität, wenn die Ältesten und die Apostel in der Art und Weise entscheiden, wie Gott das will. Und das wirkt gewaltigen Segen in die Gemeinde hinein. Und das hat diese Auswirkung, dass die Gemeinde täglich an Zahl zunehmen konnte. Es ist einfach wunderbar. Dann können wir noch ein paar Seiten weiterblättern. Ich muss einfach so viele Schriftstellen geben, weil diese Ein-Mann-Pastorenleitung in den Gemeinden so eine furchtbare Festung ist, die braucht einfach all die Schriftstellen. Kapitel 20, Apostelgeschichte 20. Hier sind wir in dieser Situation, wo Paulus Abschied nimmt von den Ältesten Ephesus, weil er weiß, dass er nach Jerusalem geht, weil er weiß, dass er gefangen genommen wird. Und dann steht Vers 17, von Mile aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Wir wissen aus dem Wort, dass Paulus über 3 Jahre dort gelebt hat. Ich glaube, dass er eine ganz besondere tiefe Beziehung zu den Ephesern hatte. Hätte es hier den Pastor mit seinem Ältestenteam gegeben, dann wäre er hier erwähnt. Der ist aus einem Grund nicht erwähnt, weil es diesen einen Mann an der Spitze, den herausgehobenen Pastor, nicht gab. Dann schauen wir zu 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Also hier können wir sehen, die Ältesten sind also die, die vorstehen. Dann haben wir noch mehrere sehr bekannte Schriftstellen, müssen wir nicht alle aufschlagen. Jakobus 5, 14, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Älteste haben Autorität als Älteste in der Gemeinde, wo sie durch apostolischen Dienst eingesetzt sind. Bedeutet im Klartext, das Krankengebet der Ältesten, wie es hier beschrieben ist, können wir Älteste hier nicht für irgendwelche anderen Leute irgendwo in Deutschland beten, sondern das können wir für die Leute, die hier zur Gemeinde gehören. Da haben wir die Autorität eines Ältesten. 1. Petrus 5, 1, Die Ältesten unter euch ermeine ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, und so weiter. Dann Apostelgeschichte 20, Vers 28. Paulus dann die Ältesten von Ephesus belehrt: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Dann kommt ja auch eine Arbeitsbeschreibung, die Gemeinde Gottes zu hüten. Oder 1. Timotheus 3,2, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig und so weiter. Oder Titus 1, Vers 7, der Aufseher muss untadelig sein als Gottesverwalter, nicht eigenmächtig, nicht jezornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend. Was können wir aus der Summe dieser Schriftstellen heraus lernen? Die Leitung einer neutestamentlichen Gemeinde war ein Team von Ältesten. Es ist nicht eine einzige Gemeinde erwähnt, die nur einen Ältesten hatte. Es ist immer in der Mehrzahl. Und die letzten Schriftstellen, da wird hier das Wort Aufseher verwendet. Und das will ich auch noch erklären. Das Wort für Ältester im Griechischen ist Presbyteros und das bezieht sich auf die Person. Und das Wort für Aufseher im Griechischen ist Episkopos und das bezieht sich dann auf seine Funktion oder auf seinen Dienst oder auf sein Amt. Also der Älteste ist die Person und was tut er? Er hat Aufsicht oder er ist ein Aufseher. Deshalb sind diese beiden Begriffe verwendet. Ältester oder Aufseher, Presbyteros oder Episkopos. Also im gesamten Neuen Testament heißen die Gemeindeleiter Ältester oder Aufseher. Es gibt kein einziges Beispiel im Neuen Testament, wo eine Gemeinde von einem Ältesten geleitet worden ist. An jeder Stelle, wo Ältester erwähnt werden, steht dieses Wort in der Mehrzahl. Also halten wir das als Tatsache fest. Vielleicht so als Einschub, das ist mir sehr wichtig. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben. Ich glaube, dass viele Pastoren einen wirklich guten Dienst tun. Und ich möchte mit dieser Aussage nicht erreichen, dass wir die Pastoren geringschätzen oder dass alles verwerflich ist, was Pastoren tun. Ich glaube, es gibt eine Menge Pastoren, durch die viel Segen fließt und viele Menschen auch auferbaut werden. Aber wenn wir uns orientieren wollen und danach Ausschau halten, wie ist Gemeindebau im Wort? Und wenn wir wollen, dass die herrliche Brautgemeinde entsteht, zu der Jesus kommt, dann müssen wir schauen, wie sieht eine Leitung aus im Neuen Testament? Und das ist ein Ältestenteam. Also ich sage damit nicht, dass die Pastoren jetzt alle völlig daneben sind. Ich möchte nicht, dass wir da irgendwie verächtlich denken oder das herabwürdigen. Aber es ist nicht Gottes erste Wahl. Und es bringt eine Menge Nachteile mit sich, wenn man alleine leitet. Und aus den paar Jahren, wo ich auch in anderen Gemeinden diene, habe ich genügend Geschichten gesehen und gehört und Situationen miterlebt, wie nachteilig das ist, alleine zu leiten. Wie anstrengend das ist, wie kraftraubend, wie entmutigend das sein kann, wie da Schutz fehlt, wie solche Pastoren einsam sind inmitten von riesigen Gemeinden und so weiter und so weiter. Gott hat beschlossen, sein Reich zu bauen mit uns fehlerhaften Menschen. Und deshalb gibt es ein Ältestenteam, weil Gott je nach einzelner Berufung und Begabung die verschiedenen Dinge durch das Ältestenteam der Gemeinde geben möchte, die eine einzelne Person unmöglich in der vollen Bandbreite geben kann. Es ist absolut ausgeschlossen. Und man kann das sehen, wenn der Leiter einer Gemeinde von seiner persönlichen Berufung her mehr der Typ eines Hirten ist, dann wird diese Gemeinde in dem ganzen Bereich von Seelsorge und von Wiederherstellung stark sein. Aber gleichzeitig wird in so einer Gemeinde vieles unklar sein, viele Konturen werden verschwommen sein, es fehlt an vielen Stellen Ausrichtung und Orientierung, wo es hingeht. Weil das ein Hirte nicht leisten kann, weil es nicht seine Aufgabe ist. Und genauso, wenn eine Gemeinde von einem Leiter geleitet wird, der von seiner Berufung her ein Lehrer ist, dann wird die Gemeinde exzellente Lehrer haben und in dem Bereich von Lehre und Wort stark sein. Aber der Bereich, wo der Hirte stark ist, wird unterbelichtet sein. Und deshalb hat der Heilige Geist sich das so gedacht und deshalb will Jesus als Haupt das so haben, dass eine Gemeinde von einem ältesten Team geleitet wird. Und weil es für die Leiter einen großen Schutz darstellt vor Verführung. Also das ist mir wichtig zu betonen. Ich will damit nicht sagen, dass das, was Pastoren tun, jetzt alles irgendwie fragwürdig ist. Es gibt eine Menge Pastoren, durch die der Herr Gutes wirkt. Aber wir müssen schauen, was sagt das Wort darüber. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten der Herr seine Gemeinden gewaltig verändern wird und dass Gemeinden entstehen werden, die ein Ältestenteam haben und dass Gemeinden umgebaut werden vom Heiligen Geist. Davon bin ich absolut überzeugt. Dann schauen wir uns mal den Anfang vom Philipperbrief an, weil wir hier sehen können, früher habe ich die ersten Verse immer überlesen, weil ich dachte, das mit den Grüßen und diese Einleitungsfloskeln, das ist alles irgendwie unwichtig. Aber im Wort Gottes steht nichts, was unwichtig ist. Der erste Vers vom Philipperbrief, hier steht: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, erstens, samt den Aufsehern, zweitens, und Dienern, drittens. Oder wir können statt Aufseher auch Ältester sagen oder statt Diener auch Diakon. Also hier können wir sehen, das sind die drei Kategorien, das ist die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde. Es gibt Älteste oder Aufseher, es gibt Diener oder Diakone und es gibt die Heiligen. Und die Ältesten und die Diakone arbeiten und dienen dafür, dass die Heiligen ausgerüstet sind und fähig sind zu guten Werken, dass die Heiligen zum Segen werden für andere. Also ich gehe davon aus, dass Paulus ein Mann mit einer exzellenten Bildung war und hochintelligent war. Wenn Philippi ihren Pastor gehabt hätte, dann hätte er ihn hier erwähnt. Sonst war das irgendwie unhöflich gewesen. So, ich bin gerade überlegen, wie weit wir noch gehen wollen heute. Ich denke, dass wir da noch damit beginnen können, dass wir uns in der Schrift anschauen, was sind die Anforderungen an Älteste, was sagt die Bibel darüber aus, weil das sehr, sehr entscheidend ist. Eine Gemeindeleitung ist eben für die Gemeinde von ausschlaggebender Bedeutung. Und dabei geht es weniger um Fähigkeiten oder antrainierte oder gelernte Fertigkeiten, sondern es geht sehr, sehr viel um Charakter und Vorbild. Wenn wir von Leiterschaft im Reich Gottes sprechen, ist das unter völlig anderen Kriterien, völlig anderen Werten als in der Welt. In der Welt ist immer die Frage, ist die Qualifikation da, die gebraucht wird für den Job? Kann die Person sich durchsetzen? Ist dieser Mann fähig, Führungspositionen einzunehmen? Hat er Führungsqualitäten? Kann die Person Menschen mitreißen? Hat die Person Autorität? Ist die Person in der Lage, auch Menschen zu überzeugen? Das ist das Anforderungsprofil an eine Leitungsposition in der Welt. Im Reich Gottes ist das völlig anders. Und unser Problem heute ist, dass wir in weiten Teilen des Leibes Christi Menschen in Leitungspositionen kommen, nach den Maßstaben, die in der Welt sind. Jetzt ist vielleicht 2-3 Jahre her, wo wir auch so eine E-Mail bekommen in der Gemeinde, in Deutschland eine Ausschreibung gemacht hat und einen Pastor gesucht hat. Und in dieser Stellenausschreibung war genau das beschrieben, wie ich es jetzt gesagt habe. Soll, wenn es geht, einen Bibelschulabschluss haben, soll rhetorisch Fähigkeiten, Fertigkeiten haben, muss in der Lage sein, Menschen zu begeistern, mitzureisen und muss dynamisch sein. Und da, wenn man der Meinung ist, dass man diese Kriterien erfüllt, dann kann man sich bewerben und dann wird man dort Probe predigen und dann wird entschieden. So ist das in der Welt. Niemand fragt bei einer Stellenbesetzung als ein Abteilungsleiter in einer großen Firma, wie geht dieser Mann mit seiner Frau um zu Hause? Wie hat er seine Kinder erzogen? Das interessiert überhaupt niemand. Weil die Autorität kommt aus dem Titel, aus der Position. Im Reich Gottes ist es nicht so. Die Autorität kommt eben nicht, weil man die Position des Ältesten hat, sondern die Autorität im Reich Gottes kommt aus dem Vorbild. Und deshalb ist das im Timotheus und im Titus so ausführlich beschrieben. Deshalb haben sich die Apostel da Zeit genommen, das zu beschreiben, wer darf denn ein Ältester sein und wer nicht. Und es bedeutet für die Gemeinde viel Leid, wenn Menschen in ein Ältestenamt kommen, die nicht im Entferntesten diese Kriterien erfüllen. Also ich lese uns das nochmal vor aus 1. Timotheus 3,1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Also nach so einem Dienst zu trachten ist nicht falsch, das ist erlaubt. Dann Vers 2, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede oder in den Fallstrick des Teufels gerät. Vor kurzem ein Telefonat gehabt, wo mir ein Gemeindeleiter erzählte, dass in seinem Ort ein anderer Pastor seit Jahren massive Eheschwierigkeiten hat und dass es jetzt an den Punkt gekommen ist, dass seine Frau ihn vor die Tür gesetzt hat. Er kommt nach Hause und seine Koffer standen vor der Tür. Und dann sagt der Regionalleiter dieser Denomination, das wird alles wieder gut, mach weiter deinen Dienst als Pastor, das ist alles in Ordnung, du kannst weiter dienen und das renkt sich alles wieder ein. Das ist Stand, was heute geschieht in unserem Land. Obwohl das hier so steht und hier ganz klar die Frage gestellt wird, wenn jemand dem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie kann er für eine Gemeinde sorgen? Antwort kann er nicht. Titus 1, Abvers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat. Hier steigt schon ein Großteil der Leute aus. Es gibt die Meinung auch unter Leitern, ja, also ob meine Tochter Jesus nachfolgt und gläubig wird, das muss meine Tochter selber entscheiden. Also in meiner Bibel sehe ich hier, dass wir diesen Spielraum nicht haben, sondern wir alle sind dazu angehalten, dass unsere Kinder gläubig sind. Punkt. Das ist unsere Aufgabe. Wenn unsere Kinder nicht gläubig sind, dann haben wir ein Problem. Und die Idee, ich gebe meinen Kindern die Freiheit, die sollen selber entscheiden können, die kommt aus der Hölle. Es ist ausgeschlossen, dass ein Leiter, aber auch alle anderen Kinder Gottes, die Idee haben, meine Kinder sollen selber entscheiden, was sie glauben. Nein, die Bibel sagt, gläubige Kinder, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Ich war in einer Gemeinde in Russland, da erzählten uns die Ältesten dort, dass vom Pastor der eigene Sohn in den Gemeindesafe eingebrochen hat und hat das gesamte Vermögen der Gemeinde in einem Casino verspielt. Das ist leider wahr. Ich weiß, das klingt erstmal lustig, aber das ist wirklich wahr. Und das war ein Punkt, wo dieses Ältestenteam dann an den Punkt kam, zu sagen, also wir müssen jetzt hier mal was klären. Wir können es nicht so tun, als war jetzt nicht. Und dann treten Leute auf den Plan, ja, wir müssen vergeben. Das ist ja nicht eine Frage von Vergebung. Und dann reißt der Bischof dieser Pfingstdenomination an, weil die Ältesten sich kein Rat mehr wussten und sagten, bitte Bischof, schau dir an, der Sohn unseres Pastors hat unser Gemeindevermögen im Casino verspielt. Und die haben gerade mächtig alle geknebelt und gesammelt, weil sie ein riesen Gebäude bauen wollten. Es ging da russisch um viel Geld, für russische Verhältnisse um irrsinnig viel Geld. Jetzt war aber der Bischof befreundet mit dem Pastor und hat es vorgezogen zu sagen, Leute, regt euch mal alle wieder ab, ihr müsst vergeben und die Liebe deckt die Sünden zu und es geht weiter. Und ich sage euch noch eins, erzählt das ja nicht in der Gemeinde, das soll keiner erfahren. Zu viel Gewalt wird im Reich Gottes angetan, das ist Stand heute. Deshalb habe ich den Eingang gemacht, wir müssen wieder das Wort sein lassen und wir müssen wieder sagen, das ist das Maß der Dinge. Dann wäre allen Beteiligten klar, hier steht was von Kindern, die keinen ausschweifenden Lebensstil haben. Lieber Pastor, du hast jetzt eine Pause von deinem Dienst. Du musst jetzt erstmal was in deinem eigenen Haus in Ordnung bringen. Aber das geschieht nicht. Und dann geht es weiter, der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinnen nachgehend, gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehrer gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der guten, gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also halten wir für heute fest, biblische Leitungsautorität kommt aus dem Vorbild, kommt daraus, dass man in seinem ersten Verantwortungsbereich als Ehemann und Vater die Dinge in Ordnung hat. Man hat also nicht das Recht, den anderen zu sagen, wo es lang geht, weil man diesen Titel hat, sondern weil man vorlebt, wie Gott es gerne möchte. Das ist das, wo Autorität herkommt. Das gibt es auch in mehreren Schriftstellen, das will ich zum Abschluss noch lesen, dieses Prinzip von Leiten durch Vorbild. Philipper 3,17, da sagt Paulus, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. 2. Thessalonicher 3,9, nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Oder 1. Korinther 4,16, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. 1. Korinther 11,1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. So, damit möchte ich heute zum Ende kommen. Ich denke, dass ich in der nächsten Einheit das noch vertiefe und dass wir noch was zum Thema Motivation und Haltung der Ältesten hören und auch zum Thema Aufgaben der Ältesten und damit ein Stück ein klareres Bild haben. Vielleicht noch ganz am Schluss nochmal zu dem Begriff Pastor-Hirte. Also wir haben in Deutschland das große Vorrecht, dass wir zwei verschiedene Wörter dafür haben. Weil es wird deutlicher, das Wort Pastor kommt ja in unserer deutschen Bibel nicht vor, sondern das Wort, was da im Urtext erscheint, wird immer mit Hirte übersetzt, was auch richtig ist. Und der Dienst des Hirten wird unabdingbar in den Gemeinden gebraucht. Und das nicht nur einer. Eine Gemeinde braucht mehrere Hirten. Weil der Dienst eines Hirten für die Gemeinde und die Ermutigung und Erbauung der Gläubigen von elementarer Wichtigkeit ist. Aber das ist nicht damit zu verwechseln, dass der Hirte automatisch Leitungsautorität hat. Das Team der Ältesten hat die Regierungsgewalt über die Gemeinde. Das hat auch etwas zu tun mit der unsichtbaren Welt und mit dem Herrschen und Herrschaft ausüben in die unsichtbare Welt hinein. Und das dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Im Russischen zum Beispiel gibt es eben für das Wort Hirte nur das Wort Pastor. Und es ist extrem schwer, den Gemeinden zu erklären, Der Hirte ist der, der den Hirtendienst tut, aber nicht gleichzeitig der Chef. Also hatte einige Zeit einen richtig guten Übersetzer aus der Ukraine, der das doch noch sprachlich rausgefunden hat, dass es da noch eine Nuance gibt in der russischen Sprache, wo man es ein bisschen deutlicher machen kann. Aber das nochmal zu der Begrifflichkeit. Also der Dienst des Hirten ist ganz, ganz wichtig für die Gemeinde. Und ich denke, in unserer Gemeinde gibt es weit mehr wie 10, 15 Hirten. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber das ist nicht automatisch so, dass der Hirte der eine Mann an der Spitze ist. Der eine Mann an der Spitze der Gemeinde heißt Jesus Christus. Und wenn wir das Alte Testament zum Vorbild nehmen, was absolut korrekt und richtig ist, und wenn wir Mose anschauen oder David, das sind alles prophetische Bilder auf Jesus. Und wir tun gut daran, dass nicht in den Gemeinden ein Mann an die Spitze kommt und irgendwie versucht, den Platz von Jesus einzunehmen. Es ist nicht Aufgabe des Leiters, die Vermittlerrolle zwischen der Gemeinde und Gott herzustellen, sondern es ist Aufgabe biblischer Leitung, dass die Leute in der Gemeinde mit Gott direkt im Kontakt sind. Das ist die Aufgabe biblischer Leitung. Also es ist das Gegenteil zum Beispiel von katholischer Kirche und Leitungsverständnis von dort, das Gegenteil. Also dieser eine Mann an der Spitze ist Jesus Christus, das ist viele Male im Neuen Testament beschrieben, dass er das Haupt ist und das Team von Ältesten verwaltet in seinem Sinne. So sagt es Paulus, Apostelgeschichte 20, 28, in die der Heilige Geist euch eingesetzt hat, in die Gemeinde, die er sich erkauft hat mit dem Blut seines Sohnes. Gemeinde ist das Eigentum Gottes, wir alle gehören ihm und die Ältesten verwalten etwas, was dem Herrn gehört. Und deshalb darf eine Leitung nicht mit dem Eigentum eines anderen umgehen nach ihrem eigenen Gutdünken, sondern eine biblische Leitung muss verwalten im Sinne des Besitzers. Amen.